Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Jorge Mario Bergoglio, Erzbischof von Buenos Aires, kritisiert Anfang März 2013 im römischen Konklave mit scharfen Worten seine eigene Kirche.
Die um sich selbst kreisende Kirche lebt, damit die einen die anderen beweihräuchern. Die Übel, die sich in den kirchlichen Institutionen entwickeln, haben ihre Wurzel in dieser Selbstbezogenheit. Es ist ein Geist des theologischen Narzissmus.
Kurze Zeit später ist der Mann vom anderen Ende der Welt, wie er sich nennt, der neue Papst. Franziskus nennt er sich, nach Franz von Assisi, einem Bettelmönch. Diesen Namen hatte zuvor noch kein Papst gewählt. Was der neue Pontifex gemeint haben könnte, erklärt der Historiker Thomas Grossbölting so.
Die Institution selbst hat, wenn ich das jetzt als Historiker sagen darf, im 20., im 21. Jahrhundert ein Selbstverständnis entwickelt, wo viele der theologischen Selbstkorrekturen, die beispielsweise in der frühen Neuzeit angelegt waren, wie die Idee von der sündigen Kirche, mittlerweile verschüttet sind hinter einer eher narzisstischen Fassade. Und da würde ich sagen, da trifft Papst Franziskus tatsächlich einen Punkt, wenn er der Institution selbst narzisstische Züge zuspricht.
Narzissten mit Priesterkragen. Wen geistliche Ämter anziehen. Eine Sendung von Andrea Lieblang.
Damals, 2013, war der Begriff Narzissmus noch kein Modewort. Was Franziskus gesagt hatte, ließ aufhorchen. Erst recht nach dem sensationellen Rücktritt seines Vorgängers, Benedikts des 16. Wem, wenn nicht dem Theologen auf dem Papstthron, hätte diese Kritik gelten sollen?
Franziskus erregte Aufsehen durch seinen schlichten Stil, wohnte anders als seine Vorgänger nicht im apostolischen Palast.
In seiner Weihnachtsansprache an die Mitarbeiter im Dezember 2014 benannte er 15 Kurienkrankheiten. Narzissmus war nicht darunter, jedenfalls nicht ausdrücklich. Aber eine Krankheit war für ihn:
Wenn das eigene Aussehen, die Farbe der Gewänder oder Ehrentitel zu den wichtigsten Zielen im Leben werden.
Das schillernde Wort Narzissmus ist nicht so leicht zu definieren. Klaas-Hinrich Lammers, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uni Hamburg, erklärt:
Was man sagen kann, ist, dass alle Menschen narzisstische Eigenschaften haben. Dass wir Beachtung haben wollen, dass wir auch erfolgreich sein wollen, dass wir von anderen geschätzt werden wollen, vielleicht auch manchmal bewundert werden wollen. Jeder Mensch hat narzisstische Züge, aber die Ausprägung variiert erheblich zwischen einzelnen Menschen.
Menschen mit hoher Ausprägung leben in dauernder Konkurrenz zu anderen. Sie zetteln Intrigen an, um vermeintlich erfolgreichere Mitmenschen auszuhebeln. Sie schieben eigene Fehler anderen zu, um ja keine Verantwortung übernehmen zu müssen.
Sie werten andere ab, um sich selbst aufzuwerten, und ersticken jede Kritik, jeden Widerstand im Keim, um selbst unantastbar zu bleiben. Oder die Gruppe, der sie angehören.
Seilschaften, die ihre Macht gegenüber anderen durchsetzen wollen. In Politik und Wirtschaft, in den Medien und in den Kirchen.
Die Besonderheit im Katholischen ist, dass die Institution selbst ihren Anspruch, heilig zu sein, eben nicht verwirken darf. Dass man über das besondere Sakramentenverständnis im Katholischen davon ausgeht, dass der einzelne Priester eben nicht nur als Mensch und als Person, sondern vor allen Dingen als geweihter Mann und als Sakramententräger, nämlich derjenige, der die Priesterweihe erhalten hat, dass er deswegen schützenswert ist. Und das macht diese Kumpanei, wie man sie gewöhnlicherweise auch anderswo beobachten kann, noch mal schärfer.
Thomas Grossbölting, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Uni Hamburg. Im Juni 2022 hat er mit drei Forschern und einer Forscherin die Missbrauchsstudie für das Bistum Münster vorgelegt.
Als Franziskus 2013 von theologischem Narzissmus sprach, stellte er keinen Zusammenhang zum sexuellen Missbrauch her. Das Münsteraner Gutachten und auch andere Studien dagegen identifizieren narzisstische Priester als Tätertypen.
Narzissmus und Kirche. Die Forschungslage dazu ist dürftig. Eugen Drewermann beschrieb in seinem Buch »Kleriker – Psychogramm eines Ideals« schon vor 30 Jahren, warum das kirchliche Machtsystem problematische Persönlichkeiten anzieht. Der Psychiater Martin Flesch erklärte in einem Interview mit dem Portal katholisch.de unter Berufung auf Drewermann:
Narzissmus ist ein Grundbaustein für missbräuchliche Strukturen und nur eine Voraussetzung für den sich hartnäckig haltenden Klerikalismus. Es ist ein kirchliches Phänomen, dass Menschen auf die Stühle der Macht steigen, um dem eigenen Gefühl von Unzulänglichkeit zu entkommen, als normaler Mensch nichts zu bedeuten oder nichts zu sein. Psychologische Defizite sollen dadurch kompensiert werden, dass der eigene Wirkungsbereich durch Macht und Einfluss angereichert wird. Deshalb landen wir immer wieder bei narzisstischen Strukturen, denen wir uns stellen müssen, wenn wir missbräuchliche Strukturen auch präventiv angehen wollen.
Priester sind Auserwählte. Bis in die 2010er Jahre begann die soziale Absonderung der Kandidaten direkt nach dem Abitur.
Inzwischen ist zum Beispiel das Priesterseminar in Münster auch für Studentinnen und Studenten anderer Fakultäten geöffnet.
Trotzdem leben die Männer auch heute auf das hin, was am Ende ihrer Studien steht.
Die Weihe und der Zölibat. Der bedeutet nicht allein Ehelosigkeit, sondern Verzicht auf Sexualität. Als Belohnung winken die umfangreichen Vollmachten, die mit der Weihe verbunden sind, und ein engelsgleicher Status. Papst Paul VI. Schrieb in der Enzyklika Sacerdotalis Celibatus von 1967:
Der priesterliche Zölibat, den die Kirche wie einen strahlenden Edelstein in ihrer Krone hütet, steht auch in unserer Zeit in hohem, ehrenvollem Ansehen. Mögen sich auch Mentalität und Lebensbedingungen der Menschen tiefgehend gewandelt haben.
Forschungen, etwa die von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegebene MHG-Studie, zeigen, dass sich von solchen Versprechen besonders junge Männer mit einer unterentwickelten psychosexuellen Reife angezogen fühlten.
Die Weihe gilt nach römisch-katholischer Lehre als unauslöschliches Prägemal. Ein solcher Mann ist auserwählt, ja heilig. Er kann zwar als Mensch sündigen, spendet aber qua Amt die Sakramente mit reinen Händen.
Das Wort Macht war zwar lange tabuisiert. Priester üben laut Lehre keine Macht aus, sondern Dienst. Dass aber Macht inszeniert wird, ist unübersehbar und unüberhörbar.
Die sakrale Macht, die natürlich jeden frommen Menschen bindet. Die Liturgie gilt ja immer als der große Vorteil der katholischen Kirche. Ja, das ist auch eine Institution, diese Liturgie, in der Amt dargestellt wird. Für mich manchmal doch unerträgliche Prunkentfaltung, die Bischöfe dann in ihren großen Pontifikalämtern entwickeln.
Erklärt Hermann Häring, emeritierter Professor für katholische systematische Theologie.
Man muss ja nur mal die gängigen Kirchenlieder durchschauen, man muss nur die Liturgien durchschauen. Das Übergewicht von Schuldbewusstsein, meine Schuld, meine Schuld, meine übergroße Schuld, das wirkt in den Menschen unbewusst weiter. Man kann es ja nicht mehr hören, weil man es nicht mehr verstehen kann. Aber das Glaubensverständnis, das dadurch entsteht, ist, glaube ich, umso gefährlicher geworden, weil man es nicht mehr reflektiert.
Ein Haus voll Glorie schauet. Nach außen darf das römische System der Selbstbeweihräucherung nicht befleckt werden. Nach innen zeigt es sich als autoritäre Hierarchie.
Hermann Häring spricht von Gefangenen im eigenen System, vom Aufgeben der eigenen Persönlichkeit.
Allerdings, in einer strengen Hierarchie lässt sich Macht viel besser steuern und damit viel besser verschleiern.
Bisher kaum erforscht ist, inwieweit dieses System narzisstische Persönlichkeiten anzieht.
Der Psychiater und Psychologe Klaas-Hinrich Lammers sagt dazu,
dass gerade hierarchische Strukturen, die auch mit besonderen Posten, Auszeichnungen und auch Vergütung zusammengehen, dass die natürlich Menschen anziehen, die eher narzisstische Persönlichkeitszüge haben. Das ist, glaube ich, jedem Menschen klar. Also wer in der Firma oder auch in der Kirche erfolgreich ist, höhere Ränge einnimmt, eben auch Bischof in einer Kirche, der ist sicherlich ehrgeizig und auch von sich überzeugt. Andernfalls würde er solche Positionen gar nicht einnehmen können.
Doch nicht nur Bischöfe, auch mancher Gemeindepfarrer genießt seine Rolle als Zelebrant. Alle Augen richten sich auf ihn. Der Altar wird zu seiner Bühne.
Die evangelische Kirche kennt keine Weiheämter. Der Gottesdienst hat nicht dieselben theatralischen Qualitäten wie ein katholisches Hochamt.
Bischof, Dekan, Superintendent sind Wahlämter auf bestimmte Zeit, erklärt Professor Johann Hinrich Clausen, EKD-Kulturbeauftragter.
Insofern ist auch eine evangelische Bischöfin ein Kirchenglied wie alle anderen. Und in vielen Landeskirchen redet man nicht von Bischof, sondern spricht von Kirchenpräsident. So ist es in Westfalen zum Beispiel. Und ganz besonders demütig sind die Bremer. Derjenige, der die Kirche leitet, hat nur den Titel Schriftführer.
Trotzdem weist auch die evangelische Kirche, wie jede andere Institution, narzisstische Tendenzen auf. Clausen mahnt, an eigenen Fehlern zu arbeiten, statt auf weitere Skandale in der katholischen Kirche zu schielen.
Das mag bei der katholischen Kirche dieses Bild sein, wir sind die heilige, unbefleckte, göttliche Institution. Aber in der evangelischen Kirche gibt es ja eine Variante, die sagt, wir sind die fortschrittliche Kraft, wir sind die progressive Kirche, wir sind die bessere Kirche, wir sind nicht autoritär. Bei uns gibt es keine Macht und keinen Machtmissbrauch. Das ist ja auch so eine evangelische Selbstlüge.
Das Anhimmeln charismatischer Amtspersonen oder Priester sei hochgefährlich, so Clausen.
Weil es dazu führt, dass diese Personen dann Grenzen überschreiten können. Insofern ist diese ganze Debatte um sexualisierte Gewalt in der katholischen und in der evangelischen Kirche total wichtig, weil einerseits zeigt, in welche Abgründe und Schuldgeschichten Narzissmus führt und andererseits eben, wie wichtig es ist, dass man sich als Kirche, egal ob evangelisch oder katholisch, von idealisierten Selbstbildern verabschiedet.
Sowohl die ältere MHG-Studie als auch die Studie aus Münster stellen einen Zusammenhang her zwischen Narzissmus und Missbrauch. In der MHG-Studie aus dem Jahr 2018 heißt es:
Der narzisstisch-soziopathische Typus von Beschuldigten übt seine Macht nicht nur beim sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, sondern auch in anderen Kontexten in inadäquater Weise aus. Hinweise auf ein breiteres Spektrum entsprechend problematischer Verhaltens- oder Persönlichkeitsausprägungen lassen sich in den Personalakten von beschuldigten Klerikern finden. Die Machtfülle, die einem geweihten Priester qua Amt zur Verfügung steht, bietet diesem Typus viele Handlungsfelder.
In der Münster-Studie wird beschrieben, wie Beschuldigte ihren Missbrauch inszenierten.
Der Täter legte dem Jungen vor der Vergewaltigung einen Rosenkranz um den Penis. Oder der Täter segnete sein Opfer nach dem Missbrauch.
Christliche Symbolik als Machtdemonstration, um den Missbrauch als etwas Reines, Gottgewolltes darzustellen. Auch als Gewalttäter fühlt sich der Priester wie ein Auserwählter.
Ich hatte ja das Gefühl, dass ich schuld an dieser Misere war. Ich hatte es ja mit einem Priester zu tun, einem Mann Gottes, der über den Dingen steht. Der kann ja nichts falsch machen. Also wenn an dieser Situation irgendetwas falsch ist, bin ich derjenige, der falsch ist.
Martin Schmitz ist 62 Jahre alt und stammt aus dem westfälischen Rhede. Das Interview findet nach einer Veranstaltung draußen statt. Ironischerweise läuten dabei die Abendglocken.
Schmitz wurde Opfer eines Serientäters. Wie viele Jungen und Mädchen der Priester zwischen 1967 und 1983 missbrauchte, konnte auch die Studie nicht klären. Schmitz spricht von 50 bis 100 Opfern.
Als der neue Kaplan 1971 in Schmitz' Gemeinde kam, war er bereits einmal strafversetzt worden. Niemand wusste davon. Bei Kindern war er beliebt, einer, der es verstand, mit ihnen umzugehen, ein Charismatiker.
Die Täter, so die Münster-Studie, suchten gezielt nach ihren Opfern. Kinder aus armen Dorf- oder Flüchtlingsfamilien. Kinder, die zu Hause keine Zuwendung hatten. Wenn diese Tätertypen in solchen Familien ein- und ausgingen, adelten sie damit die einfachen Leute. Für die Kinder war es der liebe Onkel Pastor, der Süßigkeiten mitbrachte, den Eltern Geld zusteckte und seine Opfer zu Ausflügen oder über Nacht ins Pfarrhaus einlud.
Ein typisch narzisstisches Merkmal ist der abrupte Gefühlswandel. Die strahlende Persönlichkeit wird plötzlich zu etwas Dunklem, abgründig Gefährlichem. Martin Schmitz war 10, als ihn der Gottesmann zum ersten Mal vergewaltigte.
Der Priester wird in 43 Jahren insgesamt 14 Mal versetzt, ehe er Mitte 60 in einem Seniorenheim verstirbt. Dort hat er vorher noch durchsetzen können, eine Ministrantengruppe zu gründen.
Der Missbrauch von Martin Schmitz dauerte knapp 2 Jahre. Darüber zu reden war für den damals 12-Jährigen unmöglich.
Aus 2 ganz einfachen Gründen. Der erste wäre, meine Eltern hätten mir aller Wahrscheinlichkeit nach überhaupt nicht geglaubt. Weil es war erzkatholisches Milieu, da hätte es geheißen, sowas macht ein Pastor nicht und ich hätte ein paar an die Ohren bekommen und die Sache wäre erledigt gewesen. Der zweite Grund ist, ich wäre gar nicht in der Lage gewesen, das, was mir da passiert ist, in Worte zu fassen. Ich hätte gar keine Sprache dafür gehabt, ich hätte es gar nicht ausdrücken können.
Die Sozialisation in den 1950er bis 1970er Jahren war eine völlig andere als heute. Der Priester war eine Autorität. Dass ausgerechnet der heilige Mann, der Priester, der Zerstörer sein könnte, schien vielen Gläubigen unvorstellbar.
Um 2000 herum sind bei mir die Erinnerungen an den Missbrauch zurückgekommen. Durch die Geburt meiner Kinder. Ich kam da in eine andere emotionale Ebene. Man hat so einen nackten Säugling auf dem Arm. Es ist sehr viel Hilflosigkeit dabei bei den Säuglingen. All das hat dazu geführt, dass bei mir die Erinnerungen zurückkamen und nach deutlicher wurden.
Martin Schmitz war damals um die 40. Heftige Flashbacks setzten ein. Wenn irgendwo eine Heizung knackte, sah er sich selbst als kleinen Jungen im Winter im Büro des Priesters. Als sein Vater in derselben Kirche beigesetzt wurde, in der er damals Messdiener war, bricht Martin Schmitz zusammen. Das besondere Licht, der Geruch nach abgestandenem Weihrauch. Erst jetzt ist er in der Lage, sich professionelle Hilfe zu suchen.
Narzissten gieren nach Applaus. Andere Menschen sind für sie Publikum. Der Priester steht in der römisch-katholischen Kirche ohnehin aufgrund der Weihe über den Laien. Für narzisstische Priestertypen sind die Gläubigen das Publikum. Die Gemeinde ist die Masse der Bewunderer. Die Münsterstudie hat als erste die Rolle der Bystander, was im Deutschen Zuschauer oder Gaffer heißt, untersucht.
Familie, Freunde, Nachbarn, Lehrer. Viele wussten viel, aber sie unternahmen wenig im Sinne der Missbrauchsopfer. Auch deswegen, weil sie dem Priester glaubten oder glauben wollten.
Die ganze Problematik des Missbrauchs ist eben nicht nur eine Problematik des Klerus und bestimmter Kleriker, sondern ist im Grunde eine Problematik aller konservativen, gut zusammenhaltenden Gemeinden, die nie gewagt haben, ihren eigenen Pfarrer an den Pranger zu stellen, weil Glaube als Glaubensgehorsam uns eingetrichtert wurde.
Die Sakramentenspender wurden doppelt geschützt, vom römischen System und von den Beiständern. Für die Opfer dagegen interessierte sich niemand.
Letztendlich war es ja auch so, dass mir der Pfarrer ganz klar gesagt hat, das ist unser Geheimnis, das Geheimnis zwischen dir, mir und dem lieben Gott. Da darf niemand was von wissen.
Dass Unrecht geschehen ist, dass heilige Männer zu Tätern wurden, ist unbestritten.
Jedem Gutachten folgen umfangreiche Erschütterungserklärungen der Bischöfe. Dass diese Erkenntnis allerdings schnell etwas Grundlegendes ändert, ist unwahrscheinlich.
Klaas-Hinrich Lammers, der Psychiater und Psychologe, ist skeptisch, was die Reform angeht und glaubt, das habe mit der Rolle der Narzissten in diesem System zu tun.
Insofern sind das keine Menscheninstitutionen, die vernünftigerweise ab irgendeinem Punkt sagen, das kann nicht mehr funktionieren, sondern die neigen dazu, wirklich bis zum bitteren Ende zu gehen, also bis ihnen wirklich die Beziehung um die Ohren fliegt oder sie in der Öffentlichkeit großgestellt werden. Also das liegt in der Natur des Narzissmus begründet, dass er mit Misserfolgen, Einbußen extrem schlecht umgehen kann.
Die Kritik am theologischen Narzissmus ist über 10 Jahre her. Geschehen ist seither wenig, um diesen Risikofaktor systematisch anzugehen.
Für den synodalen Weg in Deutschland, der Machtmissbrauch und Klerikalismus anzugehen versuchte, fand Papst Franziskus harsche Worte. Seine Kritik am theologischen Narzissmus ist verstummt.
Sie hörten Narzissten mit Priesterkragen. Wen geistliche Ämter anziehen, eine Sendung von Andrea Lieblang. Es sprachen Wolf Anjol, Susanne Fluri und Thomas Lang. Technik Malte Wiegert, Regie Rainer Delventhal, Redaktion Christiane Florin, Deutschlandfunk 2023.